Und wir haben einen guten Draht zu Algorithmen, denn die sind überall. Ich kann zwar auf Anhieb auch keine lupenreine Definition abliefern, was genau Algorithmen sind, aber klar ist, Computerprogramme bzw. Algorithmen steuern den Verkehr. Sie entscheiden, welche Posts wir bei Facebook zu sehen bekommen, welche nicht. Sie steuern schwierige Logistikaufgaben. Sie bestimmen, welche Produkte uns als Werbung auf den Rechner geschaltet werden.
Ja, und Algorithmen, diese geheimnisvollen Programme, wirken wie eine übergeordnete Macht, die unser Leben bestimmt. Deshalb werden die Forderungen nach einem ethischen Rahmen für Algorithmen lauter. Vor kurzem wurde darüber auf einem Symposium in Berlin diskutiert und mit dabei war Ben Wagner, Leiter der Forschungsstelle Internet und Menschenrechte. Ihn haben wir interviewt und ihm zunächst einmal die Frage gestellt, ob Algorithmen überhaupt ethisch korrekt bzw. gut oder böse sein können.
Natürlich nicht. Also das ist viel, viel komplexer und es ist auch schwierig, einen Algorithmus jetzt als gut oder böse zu beantworten. Es gibt die schöne Formulierung auf Englisch biased but ambivalent. Also dass es sozusagen eine Richtung des Algorithmus gibt, der sozusagen vorgeprägt ist in eine bestimmte Richtung. Aber gleichzeitig interessiert es ja den Algorithmus selbst an sich nicht, was er denn macht oder wie er entscheidet. Wichtiger darin sind vielmehr die Strukturen, die hinter dem Algorithmus stehen und die bestimmte Arten von politischen Entscheidungen ausdrücken. Sei es jetzt einen Menschen zu identifizieren, der von einer Drohne erfasst werden soll, sei es ein Schwerverbrecher oder ein Terroristen von einem Algorithmus zu identifizieren, sei es aber auch einfach eine bestimmte Form von versicherungswirtschaftlichen Fall zu lösen und da dann zum Beispiel die Frage, ob ein Mann teurer sein soll als eine Frau. Also das verstehen wir sehr schlecht im Moment und es gibt wenige Möglichkeiten, das gut zu erfassen, auch weil die Algorithmen unglaublich intransparent sind. Das heißt jetzt nicht, dass man gleich wieder die Regulierungskeule rausholen muss und sagen muss, drückt man einen roten Knopf und alles wird besser. Es geht eher darum, dass man erstmal verstehen muss, wie Diskriminierung dadurch entstehen kann, wer davon betroffen ist und wie man dann damit umgeht, wenn solche Formen von Diskriminierung entstehen.
Warum gibt es denn bisher keine befriedigenden Antworten auf diese Fragen? Ist der gesellschaftliche Diskurs noch zu neu, zu jung oder woran liegt das?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass es doch noch einen relativ weit vorherrschenden Glaube an die Neutralität der Technik gibt und diesen Glaube daran, dass technische Entscheidungen etwas nicht Politisches in sich haben und dass sie auf bestimmten systemimmanenten Fakten beruhen. Und ich glaube, da muss man ein bisschen davon wegkommen. Und das andere ist natürlich die unglaubliche Komplexität von vielen dieser Sachen, beziehungsweise die Algorithmen sind auch sehr schwer zugänglich und selbst dann sehr schwer für Laien verständlich. Also es gibt da noch großen Aufarbeitungsbedarf. Und ich glaube, es geht jetzt eher darum, das erstmal ausführlich sowohl in Deutschland als auch international zu debattieren.
Gibt es schon konkrete Lösungsmöglichkeiten? Also gibt es beispielsweise Regulierungsideen, wie man ethische Komponenten in Algorithmen einbauen und dann auch durchsetzen kann?
Wo das teilweise zumindest stattfindet, wo das debattiert wird noch, ist der Bereich Hochgeschwindigkeitstraining. Und da ist gerade auf den Finanzmärkten so, dass da relativ viel ziemlich schnell stattfindet und wo immer wieder eine Debatte geführt worden ist darüber, ob es sinnvoll ist, vor dem Einsatz von solchen Algorithmen, die sehr schnell handeln auf den Finanzplätzen, vorher sozusagen diese Algorithmen einer staatlichen Prüfung zu unterziehen. Und ich glaube letztlich, dass die Gefahr sozusagen einer komplexen Regulierung oder einer wenig effektiven Regulierung, die in den Bereich reinführt, ist größer als jetzt erstmal sozusagen eine Debatte darüber zu führen, was angemessen ist und was nicht. Ich denke, gerade im Sicherheitsbereich werden in den nächsten Jahren viele Fragen auf uns zukommen, gerade im Bereich des sogenannten Predictive Policing, auch im Bereich von Identifizierung von Terroristen, im Bereich von freier Meinungsäußerung. Da wird es einiges noch geben, was sowohl auf Regierungen als auch auf private Firmen zukommt, wo sie starke Entscheidungen treffen müssen und auch diese ethischen Debatten führen müssen. Und je transparenter und je offener diese Debatten geführt werden, je eher sind wir dann in der Lage, sowohl wissenschaftlich das zu erforschen, als auch dann als Gesellschaft darüber zu entscheiden, wie diese Debatten entschieden werden sollen. Es gibt zum Beispiel die Debatte um vollautomatisierte Waffensysteme und die Frage, in welchen Situationen solche Waffensysteme autonom Entscheidungen treffen sollen. Und da gibt es ja derzeit auf internationaler Ebene eine Kampagne von Human Rights Watch und von anderen NGOs, die versuchen, das zu verhindern und zu verhindern, dass diese sogenannten Killer Robots zum Normalfall werden bei verschiedenen Formen von kämpferischen Auseinandersetzungen.
Ich würde noch gerne noch mal ein aktuelles Beispiel nehmen, was gerade diskutiert wird, die Vorratsdatenspeicherung. Die SPD wirbt derzeit für eine Neuauflage. Auch der Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom, Dieter Krempf, ist für eine ausgewogene Vorratsdatenspeicherung, wie er sagt, denn die gefährde angeblich nicht die bürgerliche Freiheit. Wie kann und sollte man denn eigentlich so eine Debatte um Freiheit und Sicherheit im Netz führen? Denn da sind ja am Ende auch Algorithmen, die sozusagen darüber entscheiden, ob ich jetzt verdächtigt werden kann oder nicht.
Ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Das sind zwei Probleme. Also das eine ist die Vorratsdatenspeicherung an sich, die ja erstmal verdachtsunabhängig ist. Das heißt, da findet gar kein Algorithmus statt. Da ist auch keine Vorannahme, Mensch wäre verdächtig oder Mensch wäre nicht verdächtig, sondern es wird erstmal davon ausgegangen, dass jeder potenziell verdächtig sein könnte. Dementsprechend werden erstmal alle Daten gesammelt und gespeichert. Und dann werden im zweiten Schritt aus diesen Daten bestimmte Individuen ausgewählt. Und das Zweite, und das hängt dann auch direkt mit diesem zweiten Problem zusammen, ist die Frage, in welchen Situationen man dann bestimmte Formen von Algorithmen oder Prozessen drüber laufen kann über diesen Datenpool, um sicherzustellen, dass ein Mensch kein Terrorist ist oder doch ein Terrorist ist oder dass er ein Straftäter sein könnte und so weiter. Und es ist natürlich schon richtig, dass die Vorratsdatenspeicherung einen riesigen Pool schafft an Daten, der schon prinzipiell und auch praktisch in der Lage ist, menschliche Freiheit zumindest in Frage zu stellen, weil dieser Pool ja ein unglaublicher Schatz ist für jeden, der einen großen Algorithmus hat und der gerne ein Problem lösen würde. Wenn sich die Forschung oder wenn die wissenschaftliche Debatte dazu eins gezeigt hat, ist es, wenn bestimmte Dinge technisch möglich sind, es irgendwann den Bedarf geben wird, zu versuchen, sie zu tun. So gesehen ist es, also es ist quasi kein unmittelbarer Konsequenz von dieser Debatte, was die Regulierung von oder die grundsätzliche Frage zur Ethik von Algorithmen angeht. Aber es ist schon etwas, was sozusagen eine Grundlage dafür schaffen kann.
Wie sieht denn das mit der Forschung aus? Gibt es da einen Forschungsstand aus der Wissenschaft, der diese Problematik von Algorithmen und Ethik irgendwie einordnet?
Also ich glaube, da muss man erstmal einen Schritt zurückgehen. Es gibt verschiedene Forschungen in diesem Bereich, gerade was das Verständnis davon angeht, wie Computerprogramme und wie algorithmische Systeme menschliches Verhalten und Gesellschaften bedingen. Und wir hatten ja gerade erst das 30-jährige Bestehung von der GNU-Erklärung gefeiert. Also dieses Verständnis von freier und offener Software, die dazu führt, dass Menschen selbst darüber Kontrolle haben, wie diese Systeme ihr Leben erfassen und sozusagen auch dann letztlich an diesen Systemen mitarbeiten können. Und da ist dieser schöne Satz hängen geblieben, entweder man kontrolliert die Software oder sie kontrolliert einen selbst. Und wenn man das dann mitnimmt, diese sehr lange Debatte um freie und offene Software und dann noch die Debatten sieht, die es in den letzten Jahren leider vor allem in den USA gegeben hat in Bezug auf Algorithmen, dann denke ich, dass es schon einen ganz guten Forschungsstand gibt. Was natürlich richtig ist, ist, dass die Komplexität zugenommen hat und auch das Maß, in dem Algorithmen Gesellschaften beeinflussen. Wir erleben ja einen massiven Prozess von Digitalisierung sämtlicher Lebens-, Arbeits-, Kulturbereiche. Es gibt fast keinen Lebensbereich, in dem man leben kann, ohne dass man von digitalen Systemen und Algorithmen beeinflusst wäre. Und dementsprechend ist da noch unglaublich viel zu tun, forschungstechnisch.
Ben Wagner, Leiter der Forschungsstelle Internet und Menschenrechte, über die Frage, ob Algorithmen einen ethischen Rahmen brauchen. Vielen Dank für das Gespräch.